Das ist mir bislang noch kein einziges Mal untergekommen, dass jemand sagt, nee, wir wollen hier jetzt absichtlich den Verkehrsfluss behindern. Ich sag mal, ein echter Falschfahrer, der dir mit 120 entgegenkommt. Dann hast du erstmal, oh, gut, dass er mich nicht getroffen hat. Ja. Erstens, wo bin ich überhaupt? Ja. Dann rufe ich 110. Dann sind schon mal anderthalb Minuten vergangen. Dann hat er den Einsatz geschrieben, der Kollege, das dauert 20 Sekunden. Dann geht er bei uns nochmal 15, 20 Sekunden durch. Nach 3 Minuten kann der Radiosender diese Informationen haben.
Move On, der Verkehrssicherheitspodcast der Polizei Hamburg. Einen wunderschönen guten Morgen zur zweiten Ausgabe unseres neuen Verkehrspodcasts der Polizei Hamburg. Ein neuer Gast, der uns ganz viel zu erzählen hat, was auf Hamburgs Straßen so passiert. Ich begrüße recht herzlich Jörn Klaasen, der Leiter der Verkehrsleitzentrale, hier bei uns in den Heiligen Hallen des Aufnahmestudios, des Podcasts.
Ja, guten Morgen, Patrick.
Guten Morgen. Jörn, wir bleiben beim Du, oder?
Auf jeden Fall.
Das ist gut. Dann kommen wir auch gleich zur ersten Frage. Ich versuche es so ein bisschen natürlich herauszufinden, mit wem spreche ich eigentlich hier? Ne? Der Mensch hinter der Uniform, Jörn Klaasen, interessiert mich natürlich, wir wollen nicht den ganzen Podcast ausschmücken, aber wir wollen schon ein bisschen erfahren, etwas von dir, was du preisgeben möchtest. Wie bist du denn in der Verkehrsleitzentrale gelandet? Ein bisschen dein Werdegang und dann steigen wir dick ein.
Ja, sehr gern. Also mittlerweile bin ich 57 Jahre alt. Das heißt, ich bin schon sehr lange bei der Hamburger Polizei. Und der Weg in die Verkehrsleitzentrale ist über ganz, ganz viele unterschiedliche Stationen gegangen. Und seit 2009 bin ich mittlerweile in der VLZ tätig. Für mich war das zuerst eher unter dem Aspekt, okay, Verkehr, Verkehrsleitzentrale, da hast du gar kein richtiges Bild davon. Du hast vielleicht mal über Funk irgendwie Vera 5.3 gehört oder was auch immer, aber ansonsten hatte ich da wenig Berührungspunkte. Und kaum da hat es mich so in den Bann gezogen, dass ich letztlich dabei geblieben bin über eine richtig lange Zeit. Und vermutlich wird das auch meine letzte Dienststelle bleiben, denn so viele Jahre habe ich ja nicht mehr.
Ich habe ja natürlich einen Fragenkatalog aufgeschrieben, das sind 527 Fragen, wir werden alle durchgehen, aber was mir direkt aufgefallen ist, du sagtest Vera 5.3, jetzt wird wahrscheinlich der Zuhörer gar nicht wissen, was heißt denn eigentlich Vera 5.3, vielleicht kannst du das kurz erklären.
Ja. Die Verkehrsleitzentrale der Polizei Hamburg ist ein Teil des Einsatzgeschehens und Vera 5.3 ist unser Rufname, beziehungsweise unser Rufname gewesen. Also mittlerweile sind wir umstrukturiert, seit einem Jahr heißen wir Vera 011.
Und wenn ich mir so vorstelle, bei uns, wir besetzen ja auch mit unserer Dienststelle das Verkehrsinfotelefon, wenn es spezielle Einsätze in Hamburg gibt, wie den Marathon oder jetzt auch bei der Sturmflut und der Bürger anrufen möchte, dann läuft es natürlich auch irgendwo über die Verkehrsleitzentrale und früher saßen wir im Präsidium, heute haben wir unsere eigene Leitzentrale hier bei uns an der Dienststelle in der Stresemannstraße und dann geht man natürlich auch mal runter in die Verkehrsleitzentrale, sagt Hallo, begrüßt die Kollegen, tauscht sich aus und wenn man dort diese Tür öffnet, die einem erst aufgemacht werden muss, man kommt nicht selber rein, wenn man da keinen Zugang hat, dann ist man praktisch erschlagen von ganz, ganz vielen Dingen, von Monitoren, von blinkenden Lichtern, von Computern. Das sieht schon sehr high-end aus, ob es auch so ist, weiß ich nicht, aber da arbeiten ja relativ viele Menschen, viele Kollegen und Kolleginnen an diesem ganzen System. Wie viele Mitarbeiter hast du denn?
Bislang waren wir 21 Mitarbeiter, alles Polizeibeamte, alles Kollegen der Schutzpolizei. Und vielleicht auf deinen Einblick, auf deinen ersten Eindruck zurückkommend, wenn die Tür aufgeht. Also das, was wir machen, und wir nennen das immer operatives Verkehrsmanagement, macht die Hamburger Polizei schon seit 1957, also schon ganz schön lange. Wir saßen noch im alten Präsidium, das der ein oder andere Kollege vielleicht von uns kennt und der Bürger, der dies jetzt hier hört. Wir hatten mal ein Präsidium mitten am Berliner Tor. Von dort sind wir dann nach Alsterdorf gezogen mit unseren ganzen alten Sachen. Dann war es also auch damals eine sehr verstaubte Atmosphäre Anfang der 2000er, muss man ganz ehrlich sagen. Und die Entwicklung im Bereich des Verkehrs, auch die technische Ausstattung und die ganzen Systeme, die dort genutzt werden von uns, auf die ich vielleicht nachher nochmal schön eingehen könnte, um das mal zu verdeutlichen, kamen sehr schnell an die Grenzen ihrer Kapazität. Und dann haben wir gut 2010 eine Ausschreibung ermöglicht bekommen, um eine neue Verkehrsleitzentrale ins Leben zu rufen und letztendlich zu modernisieren, das, was wir letztendlich schon betreiben. Und seit April 2013 sind wir mit der Verkehrsleitzentrale, so wie du sie kennst, wenn man die Tür aufmacht und der eine oder andere Kollege vielleicht auch, aufgemacht bekommt. Du hast völlig recht, wir sind ja ein Sicherheitsbereich. Da spielt eine große Rolle auch entsprechende Zugangskontrollen. Aber seitdem sind wir im Betrieb so und wir sind ja letztendlich fast im Radio, nenne ich das mal, was wir hier machen. Ich hatte mal eine Reporterin von einem Stadtteilsender da und die hat ihre Moderation damit begonnen, ich begrüße Sie aus der Verkehrsleitzentrale der Polizei Hamburg, ich komme mir vor wie im Raumschiff Enterprise. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, also ich habe keinen Kommandosessel. So nicht.
Schade eigentlich, ne?
Ja, das wäre schon cool. So in der Mitte wird das ganz gut aussehen. Nein, aber wir sind wirklich so modern ausgestattet, dass man zumindest damals, als wir 2013 damit begonnen haben, schon ziemlich weit vorne mit unserer technischen Ausstattung waren und immer noch trotz weiterer technischer Entwicklungen, die vorangegangen sind, mit großen Schritten vorangegangen sind, immer noch sehr modern aufgestellt. Merken aber, dass wir an Kapazitätsgrenzen und an, sagen wir mal, zeitliche Verläufe kommen, die eine Modernisierung erneut bedingen, kostet aber viel Geld. Und viel Geld in Zeiten wie diesen ist natürlich nicht ganz so einfach zu bekommen. Von daher bohren wir schon eine ganze Menge Bretter, um hier uns auch weiterhin so aufzustellen, dass es dann so aussieht, wie wenn wir dir die Tür aufmachen.
Wenn ich auf diese riesen Leinwand gucke, also wenn man sich, also wenn ihr Zuhörer euch jetzt und Zuhörerinnen jetzt einmal so vorstellt, die Tür geht auf und ihr guckt auf eine riesen Leinwand und da sind ganz viele blinkende Lichter, dann sind diese blinkenden Lichter ja in den meisten Fällen Ampeln, ja? Umgangssprachlich sagen wir Ampeln. Ich weiß nicht, ob das korrekt ist, da könntest du mich gleich nochmal aufklären. Aber es gibt ja einen ganz speziellen Ausdruck für Ampeln. Wir bei der Polizei kürzen ja alles ab. In den meisten Fällen sind es 3 Buchstaben.
Ja.
Kannst du uns sagen, wie der richtige Begriff dieser Ampel lautet und warum der so heißt?
Warum heißt die Ampel eigentlich Ampel?
Ja!
Damit habe ich mich auch auseinandergesetzt, als ich hingekommen bin. Ne? Das war meine erste Frage. Wieso Ampel? Du kennst ja nur eine Blumenampel, die irgendwo runterhängt zum Beispiel, aber ist eine Ölleuchte. Also kommt aus dem Altgriechischen und Lateinischen, aus diesem Begriff soll, aus dem Begriff, aus dem Bereich Ölleuchte, Lampe, Ampel kommen. Es gibt letztlich 2 Abkürzungen, die immer wieder gebräuchlich genutzt werden. Das ist einmal LSA, Lichtsignalanlage, und Lichtzeichenanlage. Beides kommt natürlich aus dem Straßenverkehrsrecht, weil entsprechende Normierungen natürlich notwendig sind, um den Verkehr zu regeln. Und dafür gibt es dann die entsprechenden Bezeichnungen. Vielleicht als besonderes Gimmick in Hamburg haben wir überschlagenerweise so um die 1760 Lichtsignalanlagen, umgangssprachlich Ampeln. Manche sagen im Übrigen auch Knoten dazu, auch das gibt's noch, so Knotenpunkte. Das kommt dann mehr so aus dem bautechnischen Bereich zu betrachten, so eine Kreuzung, Einmündung, dort wo eine Ampel notwendig ist, um den Verkehrsfluss zu regulieren. Aber die gehören ja nicht der Polizei. Das muss man immer wieder deutlich machen. Das sind der Träger dieser ganzen Geschichten ist natürlich die BVM, also die Behörde Verkehr und Mobilität und Innovation. So, oder Mobilitätswende im Übrigen auch noch. Ja. Aber auch der Landesbetrieb für Straßenbrücken und Gewässer. Und warum die Polizei eigentlich die Möglichkeit hat, hier einzugreifen, hängt eigentlich damit zusammen, dass die Polizei Straßenverkehrsbehörde ist. Und damit ist das, was wir vor Ort machen in der Verkehrsleitzentrale, nichts anderes, als wenn der Kollege vor Ort, der Polizeibeamte, bei einem Einsatz zum Beispiel an einer Kreuzung per Hand den Verkehr regelt. Letztendlich machen wir das Gleiche. Wir nutzen die Ampeln, die Lichtsignalanlagen über entsprechende Verkehrsrechner, um hier auf den Verkehrsfluss Einfluss nehmen zu können. Und das machen wir relativ häufig im Übrigen. Und das kriegt draußen auf der Straße keiner mit. Also wir schalten so ungefähr, also wir nehmen ungefähr 80.000 Mal Zugriff auf die entsprechenden Knoten, auf Lichtsignalanlagen. Und wenn man sich das hochrechnet, sind da schon einige Zugriffe am Tag, die wir machen, um den Verkehrsfluss zu optimieren.
Da sind wir gleich beim richtigen Thema. Zugriffe, die ihr vornehmt, das macht ihr 24 Stunden lang, oder?
Genau. Also wir haben bis auf das Zugangsschloss keine Schlüssel. Wir sind rund um die Uhr besetzt. Wir machen diese Aufgabe des operativen Verkehrsmanagements, wozu natürlich der Zugriff auf die Lichtsignalanlagen gehört, aber auch noch durchaus 3-4 andere Themen, die wir danach sicherlich auch nochmal anfassen sollten, hier um deutlich zu machen, das ist ein Zusammenspiel an ganz, ganz vielen Möglichkeiten ist, um hier für Hamburg was zu tun, für den Verkehrsfluss, haben wir eben hier die Chance, Verkehrsrechner zu bedienen. Das hört sich erstmal so sehr hochtrabend an, ist auch eine relativ komplizierte Technik, auch wieder keine Technik der Polizei, sondern des LSBG, des Landesbetriebs für Straßenbrücken und Gewässer. Und die sind in der Betreuung der Hamburger Verkehrsanlagen. Also man merkt, hier sind eine ganze Menge Spieler am Werk und die Polizei Hamburg ist eben ein Spieler, der die Möglichkeit nutzt, aus aktuellem Anlass einzugreifen. Vielleicht die Theorie vorausgeschickt, viele von uns und auch von denen, die uns beiden jetzt hier gerade zuhören, werden sich immer wieder gefragt haben, ey, wieso stehe ich hier eigentlich so lange und das ist rot und nichts passiert und ist doch alles frei. Und
Ist mir noch nie passiert. Ich stand immer an der Ampel wirklich und habe gedacht, super und das ist kein Problem. Kannst du mich mal aufklären,
bitte? Ja, kann ich aufklären. Letztendlich bin ich ja der Einzige, der diesen Knopf hat, damit ich rechtzeitig rüberkommen könnte, wenn ich wollte. Ja, tatsächlich ist es ja so, dass die Lichtsignalanlagen grundsätzlich rechnergestützt sind und in bestimmten Zeitfenstern laufen. Man spricht da von Umläufen, die jedem Verkehrsteilnehmer das Recht oder die Möglichkeit einräumen, dann hier die Kreuzung zu überfahren oder als Fußgänger zu queren oder als Radfahrer voranzukommen, auch ein ganz wesentliches, wichtiges Thema. Oder eben auch den ÖPNV, also eine Busbeschleunigung zu gewährleisten. So. Und diese Umläufe, die sind in der Regel so zwischen 75 und 90 Sekunden. Das heißt, innerhalb dieser Zeit kommt jeder zu seinem Recht.
Und wie kommt diese Differenz von 15 Sekunden? Woran liegt das? Liegt das am Verkehrsfluss oder wieso ist da eine Differenz? Warum sagt man nicht einfach, wir haben die Zeit, die legen wir da fest und fertig?
Also das Berechnen dieser Verkehrsmengen, die an einem Knotenpunkt abgewickelt werden können, ist ein relativ kompliziertes Geschäft, das ebenfalls wieder nicht von der Polizei natürlich gemacht wird, sondern von Verkehrsingenieuren des LSBG, also des Landesbetriebs. Und dabei ist es wichtig, darauf zu achten, dass man anhand der Mengen, die auf solcher Straße vorhanden sind, auch einen einigermaßen Verkehrsfluss gewährleisten kann. Das heißt, man verteilt diese Zeiten, die möglich sind, also Grünzeiten, so, dass sie dem Verkehrsraum grundsätzlich entsprechen und der grundsätzlichen Belastung. Und wenn wir nun von einem 90er-Umlauf ausgehen, dann bekommt jede Fahrtrichtung 35 Sekunden lang grün. In der restlichen Zeit stehen natürlich dann immer die anderen. Dazwischen gibt es noch Räumzeiten. Und so kommt man auf diese 90 Sekunden. Das Gleiche ins Verhältnis gesetzt zu 75 Sekunden Umlaufzeiten. Das ist erstmal der Grundsatz. Ein weiterer Grundsatz, der dabei eine Rolle spielt, sind die Verkehrsströme, die am Tage stattfinden. Wir alle wissen das, dass wir morgens irgendwie zur Arbeit fahren, wenn wir nicht gerade Schichtdienst haben und entgegenfahren, aber dann fahren wir irgendwie in die Stadt rein. Das heißt, wir haben eine Rush-Hour-Zeit in die Stadt. Wir haben am Tage eine ganz normale Verteilung des Verkehrsflusses. Da fährt man der eine von A nach B und ganz normal hin und her. Und wir haben in den Nachmittagsstunden einen Verkehrsfluss, der als Rush-Hour wieder aus der Stadt herauskommt. Und genau auf diese Geschichten sind diese entsprechenden Knoten abgestimmt, sodass Verkehrsmengen besser bewältigt werden können, die zu diesen Zeitpunkten in bestimmte Richtungen fahren. So, das ist erstmal der Grundsatz.
Das heißt, um da gleich einzuhaken, wenn wir auf die Rush-Hour-Zeiten zu sprechen kommen, möchte ja jeder eigentlich bei normalem Fahrverhalten und vorgegebenem Fahrverhalten, wie man fahren soll, zügig zur Arbeit kommen. Das heißt also, der Begriff dieser grünen Welle spielt da ja eine Rolle. Das wird sicherlich, werden einige sagen, ja, aber jetzt, wenn ich jetzt hier nicht 60 fahre, dann habe ich auf einmal, muss ich auf der Ampel stehen und wenn ich da nicht irgendwie, also wir kennen ja alle die Probleme, weil wir sind ja alle selber Autofahrer, Fußgänger, Fahrradfahrer. Ist das denn in der Tat so, dass man darauf Wert legt, dass das auch so gewährleistet werden soll?
Diese grüne Welle, da die Frage kommt häufig, weil jeder eben genauso betroffen ist, wie du das beschrieben hast. Wieso stehe ich jetzt hier? Und hier ist ja noch, und da hinten, wenn ich jetzt Gas gebe, schaffe ich es noch. Die gibt es tatsächlich. Die nennen sich Koordinierungsbänder. Und auf sehr vielen, vor allen Dingen größeren Verkehrsverbindungen innerhalb der Stadt sind diese Koordinierungsbänder auch programmiert. Ein relativ kompliziertes Verkehrsflussdiagramm, das immer davon ausgeht, dass eine normale Durchschnittsgeschwindigkeit gefahren wird, dass bestimmte Strecken zwischen zwei Knoten berechnet werden und daraufhin läuft der Verkehrsfluss auf diesem Koordinierungsband praktisch in die Stadt. Tatsächlich kann man sowas auch selber mal erfahren und mir passiert es häufiger, dass ich Stelling abfahre und dann in die Stadt will. Wenn man eine vernünftige Zeit hat, wenn man beginnt mit einer grün werdenden Ampel, man in dem Verkehrsfluss drin bleibt, der sich so um die 50 bewegt im Übrigen. Das wissen wir, ich glaube, das ist ja ein Podcast der Hamburger Polizei und von daher nehmen wir mal Rücksicht auf die entsprechenden Vorgaben innerhalb der Stadt. Was
selbstverständlich.
Den völlig außer Frage natürlich, gar keine Frage. Nein, aber dann kann es tatsächlich funktionieren, dass man mit einer grünen Welle, also auf diesem Koordinierungsband mitschwimmend, praktisch bis in die Innenstadt kommt. Das kann funktionieren und das hat ja ganz, ganz wichtige Auswirkungen insgesamt, wenn diese Koordinierung funktioniert. Das Problem ist nur, dass der Verkehrsraum nicht immer so frei ist zum einen und dass wir zum zweiten natürlich ein relativ hohes Verkehrsaufkommen hatten, vor Pandemiezeiten und Homeoffice-Zeiten und möglicherweise, falls wir diese Chance wieder bekommen, wieder zu höherem Verkehrsaufkommen kommen werden. Und dazu muss man natürlich dieses Leben in diesem Verkehrsraum auch betrachten. Du hast Tagesbaustellen, du hast Verkehrsunfälle, du hast Einsätze, die durch andere Dinge bedingt sind. Da steht mal die Feuerwehr im Weg rum oder was auch immer da eine wesentliche Rolle spielt. Oder du hast einen Aufzug von Menschen, die ihre Meinung kundtun wollen. Oder du hast eine große Veranstaltung, auf die Rücksicht genommen werden muss, von Cyclassics bis zu Triathlon-Veranstaltungen oder Fußball in der Arena, solche Geschichten oder Großveranstaltungen. Und auch alles das begrenzt den Verkehrsraum. Das hat alles Einflüsse auf den, auf die zur Verfügung stehende Fläche.
Kann man denn sagen, dass ein Ereignis, sei es auch nur klein, irgendeine Baustelle in einem Bereich in Hamburg, je nach Entfernung auf einen anderen Bereich in Hamburg einen Einfluss hat. Mal angenommen, ich stehe jetzt, also das ist natürlich ein Hamburger Polizei-Podcast, liebe Zuhörer, ihr werdet wahrscheinlich auch aus anderen Teilen Deutschlands zuhören. Das gilt ja auch für viele Großstädte grundsätzlich. Ich stehe nun im wunderschönen Hamburger Stadtteil Bramfeld, mal angenommen, ja. Und dort ist eine Tagesbaustelle und wir haben dort die Bramfelder Chaussee, eine Straße, die in die Stadt führt, immer geradeaus könnte man sagen. Und auf der anderen Seite der Stadt, mal angenommen, sagen wir im Bereich Schlump, an der Verbindungsbahn, würde sich ein großer Verzögerungszeitraum durch Baustellen auch auf einen anderen Bereich als Beispiel auswirken oder wo ist da die Grenze? Oder
also es gibt immer wieder Einflüsse auf bestimmte Strecken durch Ereignisse, die stattfinden. Was uns natürlich immer wieder betroffen hat, sind Verkehrsunfälle natürlich. Das ist halt eins unser Hauptgeschehen, auch an polizeilicher Tätigkeit. Aber es sind auch die Tagesbaustellen. Und ich nehme Bezug auf deine Bramfelder Chaussee. Ein Fahrstreifen weg am Tage aus was weiß ich, Baumschnitt oder keine Ahnung, wir bauen mal einen neuen Lichtmast auf, führt immer dazu, dass es sich aufstockt. Nun ist die Bramfelder Chaussee vielleicht nicht so, dass das 100% gut wirkende Beispiel, vor allen Dingen, wenn ich aus Stadt auswärts komme, da ist die Möglichkeit, über Stalzoper wegzukommen. Und da gibt es noch andere Geschichten. Stadt auswärts wäre das schon ein bisschen schwieriger. Aber ich nehme mal so ein ganz praktisches Beispiel, was wir auch immer wieder selber erleben. Jeder von uns kennt den Dammtor. Da ist ja relativ viel, ein relativ stark befahrener Knoten in der Hamburger Innenstadt. Dort treffen ja eigentlich alle Verkehrsströme irgendwie aufeinander. Dann habe ich da noch Fußgänger, da habe ich den ÖPNV, einen Haufen Buslinien, die den Bereich queren. Und wenn ich da einen Fahrstreifen raus habe, wegen der Tagesbaustelle, von mir aus eine Sielreinigung oder irgendwie so eine Geschichte, dann kann es durchaus schnell passieren, dass wir deutlich über den Schlump hinausstehen. Dann bist du schon an der Christuskirche oder auch letztlich, wenn es richtig dumm kommt und richtig voll ist, dann schaffst du auch Dormanns Weg. Dass es ab dort zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommt. Wir sagen immer nicht Chaos oder Stau oder sowas, sondern es ist dann eine besonders angespannte Verkehrslage.
Ja, natürlich.
Sonst hört sich alles viel besser an, aber letztendlich der Verkehrsteilnehmer denkt sich, oh, hier komme ich nicht voran. Und ganz besonders spannend wird das, wenn solche Tagesbaustellen nicht rechtzeitig abgeräumt werden. Woher bekomme ich überhaupt die Erkenntnisse dessen, und das passt zu diesem Bild, neue Elbbrücken. Wenn wir stadtauswärts fahren Richtung A1, dann kommen wir vom Hauptbahnhof so in diese Richtung, Heidenkampsweg und der ganze Bereich. Wenn ich da eine Tagesbaustelle nicht abräume, auf der zum Beispiel Billhorner Brückenstraße, ein Fahrstreifen weg, dann stehen wir sehr schnell am Hauptbahnhof, dann stehen wir auf der Mundsburg und das ist, wie du ja auch weißt als Hamburger, das ist schon eine ganz schöne Ecke. Sowas kann eben schnell dazu führen, dass der Verkehr sich aufstaut.
Und jetzt muss ich einmal dazwischen gehen, Entschuldigung. Und jetzt stehe ich als Autofahrer in diesem Stau, ja, oder als Autofahrerin und denke mir, 500 Meter weiter sehe ich eine Ampel und die ist rot und hat immer wieder den gleichen Rhythmus. Und jetzt denke ich mir, und jetzt tue ich mal so, als ob ich keine Ahnung habe. Ich habe auch keine Ahnung.
Natürlich, hast du Ahnung.
Ja, ein bisschen aber nur. Warum schaltet man jetzt genau diese eine Ampel und vielleicht die dahinter und die dahinter nicht einfach länger grün, damit sich das, was sich nun aufgestaut hat, löst? Jetzt kann ich mir natürlich denken, das wird nicht funktionieren, weil wir ja noch ganz viele andere Ampel- und Verkehrseinflüsse aus anderen Bereichen haben. Aber könnte man das nicht tun, von der Verkehrsleitzentrale aus, um genau vielleicht in diesem Moment das aufzulösen, oder funktioniert das nicht, weil die ganzen Berechnungen dann sagen, nee, dann staut sich es woanders und dann hätten wir noch mehr, ich sag jetzt mal, Chaos.
Ja, wie gesagt, ist ja kein Chaos, ne?
Natürlich nicht.
Aber das ist genau unser Handwerkszeug, das du da beschreibst und das der Verkehrsteilnehmer eben nicht so richtig, wie soll ich sagen, fassen kann. Wir haben natürlich Einfluss darauf, auf entsprechende Signalzeitenprogramme, die längere Grünzeiten für bestimmte Strecken vorsehen. Und genau sowas machen wir in so einem Fall. Also in diesem Fall machen wir natürlich noch mehr Maßnahmen. Wir kümmern uns darum, dass entsprechende Anordnungen, weil es gibt ja für alles Anordnungen, auch sicherlich für diese Baumaßnahmen, diese Tagesbaustelle der zwei Handwerker da, die dort tätig sind, oder Handwerkerinnen, dass da Kontakt durch Kräfte der Polizei aufgenommen wird unter dem Motto, räumt mal ab, ihr steht im Weg. Stellt eine Verkehrsbindung da und eure Genehmigung ist auch schon abgelaufen. Also Lageaufklärung, das organisieren wir zum einen. Zum zweiten kümmern wir uns darum, diesen Verkehrsfluss noch einigermaßen zu gewährleisten. Wenn uns ein Fahrstreifen fehlt, dann brauchen wir letztlich auf dem Strück, das dahinter führt, längere Grünzeiten. Genau das, was deine Verkehrsteilnehmerin bemängelt, wenn sie 500 Meter vorher drauf guckt. Und natürlich hast du auch recht, es gibt Verkehrsströme, die eben seitlich auch dazukommen oder auch queren wollen. Oder ich habe die Busse da noch mit drauf, die eben auch eine bestimmte Bevorrechtigung haben. Und das alles versuchen wir im Blick zu behalten und durch entsprechende Eingriffe und Zugriffe auf diese Lichtsignalanlagen für einen einigermaßen Verkehrsfluss noch zu sorgen. Aber auch hier kommen wir, genau wie du es beschrieben hast, nicht an unsere Grenzen, aber das Verhalten des einzelnen Verkehrsteilnehmers spielt dabei immer eine Rolle. Und vielleicht, du fährst auch schon etwas länger Auto, ich mache das auch und denke mir so, na, das schaffe ich ja noch, die Kreuzung, und ich schaffe sie nicht. Und dann stehe ich mit meinem Auto vielleicht auf dem rechten Fahrstreifen der Kreuzung, die jetzt quert, und behindere den Verkehr. Also ich bin eingefahren in den Kreuzungsbereich, obwohl ich es eigentlich nicht mehr machen sollte. Gelb heißt, ne, nicht Gas geben, sondern anhalten. Eine relativ einfache Geschichte, ist relativ klar, wenn man auf so eine Ampel zufährt. Und würde ich den Kreuzungsbereich freihalten, dann hätte ich danach erstmal mehr Chancen, weiter voranzukommen. Zum einen, zum zweiten könnte ich die Verkehrsteilnehmer, die queren wollen, auch besser durchlassen. Das heißt, da ist auch ein bisschen Disziplin und ein bisschen Eigenverantwortung, auch Respekt für die anderen Verkehrsteilnehmer um mich herum gefragt. Also es geht nicht um mich alleine. Das ist einfach so. Und das ist ein Zusammenspiel der unterschiedlichen Verkehrsträger oder Beteiligten in diesem Bereich. In Hamburg ist der Fokus natürlich sehr stark auf den ÖPNV gerichtet, also auf den Busverkehr. Die meistbefahrenste Buslinie Europas ist der Fünfer, der die Grindelallee runterfährt, ja, oder aus, ja, Niendorf kommt, ja, und dann bis zur Innenstadt, oder auch der Metros 4, und das sind ja alles vielbefahrene Linien, und auch in anderen Bereichen gibt es eine sogenannte Busbeschleunigung, also über das Anfordern von Grün für einen Bus.
Was heißt das?
Mitten im schönen Eppendorf. Dort sind auch mehrere Buslinien, die auch das UKE, also das Universitätsklinikum Eppendorf, in der Martinistraße, anfahren. Und dann stehst du Breitenfeld an der Kreuzung und denkst dir, das ist ja immer noch nicht grün, was ist denn hier los? Kommt doch gar keiner mehr. Und dann, 5 Sekunden später, siehst du den Bus noch über die Kreuzung fahren. Und dieser Bus hat durch entsprechende digitale Systeme die Grünzeit für sich praktisch verlängert. Also das ist ein IT-System, das dahinter steckt und dient der Busbeschleunigung.
Dass, ja, der nämlich, da muss also der Busfahrer keinen Knopf drücken, sondern das funktioniert automatisch.
Genau, das ist ein digitales System, das seinen Bus speziell bevorrechtigt. Und das Gleiche gibt es natürlich auch beim Vierer, beim Fünfer, bei diesen ganzen Linien. Und diese Busbeschleunigung funktioniert wirklich sehr gut, muss man ganz ehrlich sagen. Für uns ist das manchmal von Nachteil. Wenn wir aus polizeilicher Sicht irgendwie eine Maßnahme treffen wollen, um den Verkehr zu beschleunigen, ich sag mal, wir haben einen größeren Verkehrsunfall oder einen Aufzug oder irgendwie solche Geschichten drumherum, entstehen eben auch Beeinträchtigungen anderer. und das ist ja das Abwägen von Grundrechten, und dann kommen wir wieder ganz weit tief in unseren Wissenspodcast gerade, ne? Der Verkehrs-, genau, der Verkehrspodcast. Ah, Wissen macht A. Und letztendlich ist dieses Abwägen dieser widerstreitenden Interessen ganz, ganz spannend in der Aufgabe meiner Mitarbeiter, die ja da rund um die Uhr sitzen und sagen, wem ermögliche ich jetzt einen Ausgleich am Vorankommen innerhalb der Stadt? Was macht eigentlich Strategie in der Stadt? Ich sag mal, von Straßenbreiten bis hin zu besonderen IT-Systemen. Eins davon, ja, das führt zu weit, aber das ist eine Barke. Was eine Barke ist, ist kein Schiff, ne? Ist klar. Also nicht das, was Ding, was fährt.
Das kann man ruhig schon mal erklären hier. Wie gesagt, hier hören viele Jugendliche zu, das kann man schon mal erklären.
Eine Barke ist kein Schiff, sondern das ist so ein Leitkegel auf der Straße. Rot-weiß gestreift und blinkt oben drauf, so eine gelbe Lampe. Die übermitteln zukünftig ihren Standort, sodass man weiß, okay, hier steht irgendwas, hier ist eine Strecke gesperrt. Also ein Beitrag GPS-gestützt für zukünftige Navigationsanwendung. Weg von der Strategie. Wir sind tatsächlich die, die sich um das aktuelle Verkehrsgeschehen, also operativ, sich um die Wunde kümmern, die da entsteht in der Stadt, wenn irgendwas passiert, und wo wir dann versuchen, Einfluss zu nehmen auf den Verkehr.
Und wenn wir jetzt keine Wunde haben am Wochenende und ich möchte wieder von A nach B über einen längeren Zeitraum, dann habe ich subjektiv das Gefühl, dass die Ampeln anders schalten als in der Woche. A, stimmt das? Und B, warum, wenn das so stimmt?
Dein Gefühl trügt dich nicht. Wunderbar. Ich hatte vorhin ja schon mal dargestellt, dass wir eine Verkehrsabhängigkeit haben, und dahinter liegt noch eine sogenannte Wochenautomatik. Muss man sich so vorstellen, diese Rush-Hour-Zeiten, die ich vorhin schon beschrieben habe, morgens von 6 bis 9 bis um 10 und nachmittags dann ab 15 Uhr bis 18, 19 Uhr in diesem Bereich. Dazwischen gibt es Normalverteilung, das heißt, alle kommen zu ihrem Recht. Und das ist dann auch der Bereich, der an den Wochenenden eine Rolle spielt, weil wir da natürlich nicht in dem Maße Verkehrsströme haben, die sich auf die frühen Zeiten und auf die späten Zeiten fokussieren. Also keine Rush-Hour-Zeiten in dem Maße. So, und damit haben wir da eine ausgeglichene Zeit. Das bedeutet aber nicht, dass in dem Zeitpunkt oder zu diesem Zeitraum keine Koordinierungsbänder funktionieren würden. Also diese grünen Wellen, die wir vorhin schon versucht haben, mal anzufassen und zu beschreiben. Die gibt es auch. Sollte also auch grundsätzlich funktionieren. Manche Ampeln sind im Übrigen auch noch nachts aus. Ich weiß nicht, wer von unseren Hörerinnen und Hörern unserem Podcast.
Warum kann ich nicht auch am Sonntag mit einer, ich sag jetzt mal, grünen Welle von A nach B kommen? Ich habe das Gefühl, dass man, jetzt sagst du, kannst du.
Ja.
Ich habe das Gefühl, dass die Ampel so anders schalten, dass man eher nicht möchte, dass man schnell von A nach B kommt.
Nein, also ich bin jetzt seit 2009 dabei. Und diese Fragestellung, gibt es hier einen politischen Einfluss auf die Frage, weil das ja eine Rolle dabei spielen könnte.
Natürlich. Die hat
ja eben eine Strategiefrage. Oder die strategische Ausrichtung, das ist mir bislang noch kein einziges Mal untergekommen, dass jemand sagt, nee, wir wollen hier jetzt absichtlich den Verkehrsfluss behindern und den Verkehrsteilnehmer dazu zwingen, langsamer zu fahren. Ich glaube, wenn man die Stadt betrachtet, und eigentlich muss ich erstmal auf deine Frage kommen, es gibt auch am Wochenende Koordinierungsbänder. Und vielleicht ist es eigentlich eher so das Gefühl, hier ist ja so wenig los, hier kann ich vielleicht einen Ticken schneller fahren, und deswegen passt das mit den Koordinierungsbändern nicht immer so. Aber grundsätzlich funktionieren die auch am Wochenende zu normalen Zeiten.
Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den die Leute auch wissen sollten, damit sie nicht denken, hier läuft irgendwas falsch. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man auch ruhig mal so deutlich sagen kann.
Ja, und das ist auch, also das ist meine Erfahrung auch im Austausch mit, und wir sind viel im Austausch mit anderen Behörden, die Teil dieser Mobilitätsgeschichte in Hamburg sind. Es gibt aus ökologischen Gründen durchaus Situationen, wo Einfluss genommen wird. Dazu zählen zum Beispiel diese 30er-Zonen zur Nachtzeit, ja. Die der ein oder andere sicherlich schon festgestellt hat, wo plötzlich das Schild steht, langsamer bitte oder danke. Oder genauso wie Dieseldurchfahrtsverbote. Auch wieder eine politische Diskussion, aber wir als Polizei sind ja neutral. Also wir sind ja nicht Teil der politischen Diskussion in dieser Situation, sondern wir betrachten das, was oder die Möglichkeiten, die wir haben, um unserem Auftrag gerecht zu werden. Und natürlich steckt insgesamt hinter dieser Frage tatsächlich sogar ein polizeilicher Auftrag. Und der nennt sich Leichtigkeit des Verkehrs gewährleisten. Das ist sozusagen ein Ordnungsgut. Und deswegen sind wir da eigentlich richtig vernünftig aufgestellt und eingebunden in das System der Beteiligten auf diesem Sektor Verkehr und eine Einflussnahme unter politischen Erwägungen. Oh, da müssten wir mal ganz weit zurückgucken. Da gab es noch so Situationen, lass uns mal 60 fahren in der Stadt. Da hatten wir ganz andere politische Verhältnisse, die sind schon 15 Jahre her ungefähr, so circa 20. Ja, solche Geschichten. Aber auch da wissen wir beide sicherlich auch aus unserer Einsatzerfahrung, da gab es diverse ist übertrieben, aber einige tödliche Verkehrsunfälle, gerade alte Landstraße. Ja. Weil das dient es ja auch zu vermeiden. Gerade diese Geschichten, eigentlich müsste man als Ziel haben, gar keine Verkehrstoten mehr zu haben.
Richtig. Das war ja auch damals in der Stresemannstraße, das ist auch über die Grenzen hinaus sicherlich bekannt, dass es vor Jahrzehnten, muss es fast schon her sein, dass deswegen die 30er-Zone in der Stresemannstraße eingeführt worden, weil da in relativ kurzen Zeitraum zwei tödliche Unfälle passiert sind und deswegen das auch gemacht. Und seitdem ist, glaube ich, okay, oder?
Seitdem ist das in dem Bereich deutlich besser geworden, das auf jeden Fall. Und wenn man ganz tief in die Annalen der Vergangenheit guckt, dann ist Hamburg eigentlich aufgrund von Ereignissen in Altona in den 70er Jahren, da sind mich auch zwei kleine Jungs überfahren worden, eine der ersten, also praktisch die erste Stadt in Deutschland gewesen, die 30er, Tempo-30-Zonen flächendeckend eingeführt hat.
Eine weitere Frage, um jetzt mal ein anderes Thema anzureißen. Heute Morgen kam die Meldung, Geisterfahrer Moorfleet Richtung Billstedt, bitte fahren Sie ganz rechts, fahren Sie vorsichtig. Worauf ich hinaus will, wie ist das Zusammenspiel zwischen Verkehrsmeldung im Radio und der Verkehrsleitzentrale zu sehen? Wie ist das Zusammenspiel? Wie kommt das zustande? Wie funktionieren da die Wege? Und wie schnell weiß man im Radio, wann wirklich was passiert auf der Straße?
Das ist die zweite Aufgabe in der Verkehrsleitzentrale. Also der Bereich der Verkehrsinformation, auf die du abzielst hier, und die man hört, aber da gehören auch noch andere Felder dazu, ist eine ganz, ganz wesentliche Aufgabe der Polizei Hamburg und auch verortet bei uns in der Verkehrsleitzentrale. Das Ganze, dieser Bereich, den wir da bedienen, nennt sich tatsächlich Landesmeldestelle für den Verkehrswarndienst. Ein bisschen altgeklöppelter Begriff, mit dem man heutzutage eigentlich nicht mehr so viel anfangen kann, bezieht sich noch auf die Zeiten, wo man diese Meldung, die du da gerade gehört hattest, die Falschfahrermeldung, noch im Wesentlichen aus dem Radio bekommen hat. Also im Auto die ARI-Kennung oder die RDS oder was auch immer da, was es da immer gab, dann wurde die Nachrichten leise und dann gab es diese Warnung. Diese Information machen wir. Also die Verkehrsleitzentrale, beziehungsweise hier die Mitarbeiter von mir, die in der Landesmeldestelle tätig sind, veröffentlichen diese Verkehrsinformation. Nicht nur diese, aber vorrangig auch diese, denn sowas, wie du gehört hast, der Falschfahrer oder eben auch Gefahrenstellen auf Autobahnen, Personen auf Autobahnen, Stausituationen und Stauenden sind sicherheitsrelevante Verkehrsinformationen, so werden sie genannt in einer Rahmenrichtlinie, die das Geschehen beschreibt. Und die müssen veröffentlicht werden.
Wie funktioniert diese Veröffentlichung?
Erstmal müssen wir ja die Informationen haben. Ja. Und die Informationen erhalten wir im Wesentlichen aus dem Einsatzleitsystem der Hamburger Polizei. Das ist also dort, wo ich sag mal, unsere Podcast-Hörer anrufen. Also es gibt ja noch ein Telefon, 110, wir rufen die Polizei. Und wenn man die 110 gewählt hat, erreicht man irgendwo die Polizei. In Hamburg ist es die Einsatzleitzentrale der Polizei. Dort sitzen Polizeimitarbeiter, nehmen diesen Anruf entgegen. Und in einem digitalen System erfassen sie den Einsatz, die Informationen dazu und übertragen sie an die Abnehmer, die dabei eine Rolle spielen. Im Wesentlichen ist es natürlich der Kollege, der dann die Fuß-DW-Einsatz, also die Funkstreifenwagen, den Peterwagen einsetzt, um diesen Einsatz zu bewältigen. Zum einen, zum anderen bekommen wir aber als Verkehrsleitzentrale, weil wir an dieses System angeschlossen sind, diese Informationen auch 1:1. Also der Kollege nimmt den Anruf entgegen, spricht mit dem, der ihm das schildert und tickert das gleich ins System ein. Sobald er auf Enter gedrückt hat, ist das bei uns in der Verkehrsleitzentrale. Und die Kollegen werten diesen Einsatz aus, betrachten die Strecke und erstellen in einem weiteren System, das nennt sich TIC-System, Traffic Information Center, also einem System, was georeferenziert, das heißt auf einer Karte basierend, Verkehrsinformationen digital zur Verfügung stellt. Schreibt dort diese Verkehrsmeldung, dauert bei so einem Fall vielleicht 15 Sekunden. Und dann übermitteln wir das zum einen an diejenigen, die es sprechen, also an den gesprochenen Verkehrswarndienst. Das sind also Von NDR bis die ganzen privaten Sender, die das dann als Information erhalten.
Wie funktioniert diese Übermittlung? Also ist das irgendwie, wird dann diese Warnung aufgeschrieben und diese, dann wird das, ich würde jetzt sagen, schreibt man da eine Mail oder wie funktioniert
das? Ja, das ist, letztendlich ist es ja so ähnlich. Also letztendlich ist es so, dass wir ein System haben, das darauf basiert, dass wir auf einer Strecke, auf einem Abschnitt zum Beispiel zwischen zwei Autobahnanschlussstellen in diesem Fall, oder wir würden es weiterfassen, weil so ein, ich sag mal, ein echter Falschfahrer, der dir mit 120 entgegenkommt, da hast du erstmal, oh, gut, dass er mich nicht getroffen hat. Ja. Erstens, wo bin ich überhaupt? Ja. Dann rufe ich 110, dann sind schon mal anderthalb Minuten vergangen. Ja. So mal ganz locker, der mit 120 an dir vorbei. Entweder ist er vorher schon irgendwo nachher hängen geblieben oder er hat schon eine Strecke geschafft, die wirklich ganz schön lang ist. So, ja. Der ruft 110, dann habe ich die ersten zwei Minuten. Dann hat er den Einsatz geschrieben, der Kollege, das dauert 20 Sekunden. Dann geht er bei uns nochmal 15, 20 Sekunden durch. Nach drei Minuten kann der Radiosender diese Informationen haben. Viel schneller geht's im Zeitalter dessen, was im Augenblick noch betrachtet wird, nicht. Aber wir machen das für einen Streckenabschnitt, geben das Ereignis dazu. Das Ereignis heißt Falschfahrer, ja, in diesem Fall. Und diese Information, wir drücken auf den Knopf, taucht sofort zum Beispiel beim NDR auf. Und tatsächlich auch so, dass es akustisch signalisiert wird, weil es eine hohe Priorität hat. Ja. Bei denen pinkt das tatsächlich. Ich habe mir das mal angeschaut bei denen. Wir sind häufig im Austausch. Und die unterbrechen dann im Wesentlichen auch sofort ihre Sendung und dann geht das Ding über den Äther. Aber das ist ja nur ein Punkt. Wir sind ja mittlerweile in einem ganz anderen digitalen Fenster unterwegs. Das Stichwort dazu ist die zunehmende Automatisierung beim Fahren. Also wir sind ja auf dem Weg zum fast selbstfahrenden Fahrzeug. Und diese Information muss natürlich auch eigentlich in den Fahrzeugen stattfinden, die sich in dem Bereich tummeln. Also du in deinem Auto, normalerweise hätte das auf deiner Karte aufleuchten müssen, im Display ein Riesensignal und dem Motto vom rechts ran, dir kommt irgendwo einer entgegen. Genau das passiert mit unseren Informationen auch. Wir stellen sie nämlich auch digitalen Abnehmern zur Verfügung. Das sind im Wesentlichen die Navigationshersteller von TomTom bis Google Maps und alle möglichen, die in diesem Feld mitspielen. Die bekommen das auch sofort digital zur Verfügung gestellt, georeferenziert, sodass es an den direkten Nutzer, der in dem Bereich fährt und ein entsprechendes Fahrzeug auch hat und eine entsprechende Navigationseinrichtung, dann auch für ihn einen Benefit hat. Also auf jeden Fall eine Signalisierung erfolgt im Fahrzeug. Das, was wir machen, ist immer noch wirklich an dem aktuellen Sachverhalt, an dem, was der Bürger oder die Bürgerin vor Ort auf der Straße erlebt hat, orientiert. Das ist ja nicht nur der Falschfahrer. Das sind ja auch Gegenstände auf der Fahrbahn zum Beispiel. Solche Geschichten. Und das Feld der Verkehrsinformation, das wir bedienen, betrifft nicht nur diese Warnungen, sondern wir beschreiben damit auch Stausituationen rund um Hamburg oder innerhalb Hamburgs. Das sind nämlich auch Informationen, die von uns kommen. Das, was im Radio stattfindet, kommt im Wesentlichen im Grundsatz von uns, von der Polizei Hamburg. Es gibt in Hamburg keine Stelle, die diese Informationen im Augenblick so aufbereitet darstellt, dass es in der Navigation stattfindet oder im gesprochenen Verkehrswarndienst, nenne ich es immer noch, wieder auftaucht. Also da sind wir sozusagen Single Point of Contact, ist der moderne Ausdruck dafür. Wir sind die Einzigen, die das im Augenblick so veröffentlichen, dass es auch einen Mehrwert für den Verkehrsteilnehmer hat. Und wenn man das jetzt sieht, dann kommen wir wieder zu unserer Situation der Baustelle. Vorhin Billhorner Brückendamm, der eine Fahrstreifen, der weg ist. Ja. Diese Information erstellen wir nämlich auch. Wir veröffentlichen auch Baustelleninformationen. Sagen wir mal, vor 5 Jahren war das noch nicht so ganz im Fokus der Mobilität, zu sagen, ich muss dem Verkehrsteilnehmer sagen, wo die Straße gesperrt ist, so richtig, dass sein Navi da drumherum, ihn drumherum leiten kann. Aber mit zunehmender Digitalisierung und zunehmender Nachfrage von, letztendlich von Nutzern, um einen effizienten Weg wählen zu können, sind wir in die Notwendigkeit gekommen, deutlich mehr Verkehrsinformationen zu Baustellen zu veröffentlichen. Sagen wir, waren es vor 5 Jahren vielleicht mal 5, 6, die wir hatten. Das waren die großen Dinger dann auf der Autobahn und sowas. Sind es mittlerweile im Durchschnitt 100 Verkehrsinformationen, die wir veröffentlichen, die also dauerhaft angeboten werden, damit sie in der Navigation Einfluss haben. Gerade diese Baumaßnahmen von Tagesbaustellen hin bis wirklich zu aufwendigen Sperrungen, ich sag mal rund um diese. Die letzte war ja wieder mal eine 55-Stunden-Sperrung des Elbtunnels vor einigen Wochen. Ja. Wenn wir da rechtzeitig mit diesen Informationen rausgehen, dann hat das einen ganz wesentlichen Einfluss, den man auch erkennen kann, wenn man sich die Verkehrsströme in solchen Momenten betrachtet, auf den insgesamten Verkehrsfluss. Also wir leisten mit dieser Verkehrsinformation, wo du nur sagst, oh, Falschfahrer, einen ganz, ganz großen Beitrag an dem, was in der Stadt passieren kann und wo wir versuchen auch, Verkehrsströme zu beeinflussen. Man kann und im Übrigen vielleicht ein kleiner Schlenker. Das ist eine weitere Aufgabe, die wir uns gestellt haben als Verkehrsleitzentrale. Wir werden zukünftig den Bereich der Navigation für Radfahrer stärker in den Fokus nehmen. Denn Hamburg hat ja ein relativ gut ausgebautes Veloroutennetz mittlerweile und auch dort gibt es ja Beeinträchtigungen. Auch wenn wir eine Baumaßnahme auf einer Velostrecke haben, ob es da eine Umleitungssituation dafür gibt. Und diese Informationen werden wir zukünftig auch in Hamburg anbieten. Damit sind wir relativ weit vorne. Das machen sehr, sehr wenige Bundesländer, die auch genau diesen Fokus auf Radfahrer nehmen. Und wenn man selber mal mit dem Rad unterwegs ist, du hast ja auch gesagt, heute war es mal eine Ausrede, dass du natürlich nicht mit dem Rad gefahren bist. Ja, ja, die kenne ich so. Nee, aber normalerweise fahre ich auch viel Fahrrad. Und ich finde, das fehlt noch. Das fehlt als Teil der Mobilität für Hamburg, dass auch Radfahrer eine Information, eine verbesserte Information bekommen. Der Ursprung ist die Navigationshersteller, also die Menschen, die uns mit ihrer Navigation durch die Stadt bringen, alle, die nutzen eine Vielzahl von eigenen Informationen, aber eben auch von Informationen, die wir als Polizei für andere Behörden zur Verfügung stellen. Diese Baumaßnahmen, die im Wesentlichen stattfinden oder Veranstaltungen oder andere Beeinträchtigungen, kommen ja aus der gesamten Stadt und wir sammeln und kanalisieren und veröffentlichen. Also sind wir sozusagen, wie soll ich sagen, wir sind das Sprachrohr an Informationen dessen, was in der Stadt an Mobilität stattfinden kann im richtigen Verkehrsraum. Und wir haben auch ein großes Zusammenspiel mit anderen Leitständen, also anderen leitenden Bereichen des Verkehrs, zum Beispiel mit der Hochbahn. Die haben eine eigene Busleitstelle und die haben Bereiche für Busse und S-Bahn und U-Bahn, aber auch mit dem Hafen, da ein eigenes Roadmanagement hat. Oder eben auch, und das ist auch ein ganz großes Feld, das bei uns eine Rolle spielt, Verkehr auf Bundesautobahnen. Wir haben ja diese digitalen Schilderbrücken. Ja. Sieht immer klasse aus, steht immer die Geschwindigkeit drauf. Vielleicht gibt es noch einen anderen Hinweis auf eine bestimmte Situation. Diese Anlagen nennen sich Verkehrsbeeinflussungsanlagen. Also die beeinflussen letztendlich das Fließen des Verkehrs.
Wie die A1, wenn ich nach Norden oder nach Süden fahre und auf einmal die automatische Verkehrsregelung beginnt und da immer 100 steht und ich denke, würdest du gerne heute mal 120 fahren, Patrick? Und ich mich immer ärgere, wenn ich durch Bremen fahre.
auf deine 100er Geschwindigkeit zurückzukommen. Wir haben immer mal wieder die Anfrage, tatsächlich aus dem Bereich der Polizei, die Frage stellt, wieso ist denn hier 60 plötzlich und unerwartet? Das ist nicht plötzlich und unerwartet, sondern das ist dem Verkehrsfluss geschuldet. So eine Autobahn hat drei Fahrstreifen in diesem Bereich, wo du gerade die A1 nennst. Und da gibt es einen Bereich, der sich häufiger überstaut. Das hängt damit zusammen, dass da eine Anschlussstelle ist, die viel befahren ist. Damit kann in Spitzenzeiten immer mal so ein gewisser Geschwindigkeitsverzug im rechten Fahrstreifen entstehen. Das birgt natürlich die Gefahr, dass wer unaufmerksam ist, am Ende auf so ein Fahrzeug auffährt, das dort langsamer fährt. Das ist der Grund, warum automatisch die Geschwindigkeit runterreguliert wird. Das machen nicht wir, das macht nicht die Polizei, sondern das macht die Algorithmen, die Verkehrsmengen berechnen. Da gibt es Berechnungen in der Fahrbahn über Kopf, aber auch Witterungsverhältnisse spielen auch eine Rolle. Wasser auf der Fahrbahn, gefrorene Wind auf unseren Brücken, Süderelbe, Norderelbbrücke, da gibt es sogar Windwarnanlagen. Und die führen dazu, dass ein Geschwindigkeitsprofil eingeschaltet wird. Und bei deinem 100er-Profil grundsätzlich ist 120 auf den Autobahnen um Hamburg. Wir haben so gute 80 Kilometer, die über Stadtgebiet führen. Und je höher die Verkehrsbelastung, desto geringer die Geschwindigkeit. Also ein ganz einfaches Patent zur Sicherheit. So. Und wir nutzen diese Systeme bei sicherheitsrelevanten Ereignissen. Also bei einer ungesicherten Unfallstelle, bei dem Falschfahrer, bei dem Bilden von Rettungsgassen, solche Geschichten. Dort können wir dann als VLZ, als Verkehrsleitzentrale, Einfluss nehmen.
Ich glaube, das, was hier schon alles behandelt wurde, was du uns schon alles erzählt hast über die Verkehrsleitzentrale, über den Straßenverkehr, über die Aufgaben, jetzt auch gerade nochmal der Autobahn, die Verlangsamung der Geschwindigkeit, das sind alles so gute Inhalte für die Bürger und Bürger, damit sie auch mal wissen, was genau hier in Hamburg eigentlich los ist. Jetzt stehe ich wieder in meiner Verkehrsleitzentrale, drehe mich um, will zum Ausgang, ja, bin immer noch geflasht von den ganzen Lichtern, drehe mich aber nochmal um zum Ende und gucke auf diese riesen Leinwand, ja, und sehe diese riesen Leinwand und denke, Mann, wie groß ist die eigentlich? Was ist das eigentlich? Sind das mehrere ineinander geschobene Bildschirme? Ist das eine große Leinwand? Hast du nochmal Daten für uns?
Die besondere Zahl lautet 21 Quadratmeter.
Ja, diese Leinwand, die du beschreibst, ist letztendlich ein großer LED-Cube. Zusammengesetzt aus 24 einzelnen LED-Cubes und hat eine gute Grundfläche von deutlich über 21 Quadratmetern. Das bedeutet, das Ding ist 7 Meter breit und 3 Meter hoch, gute 3 Meter hoch. Und diese einzelnen Cubes sind praktisch ohne Naht. Das heißt, wir haben ein großes Bild und das ist das, was du dann als Leinwand siehst. Letztendlich ist die auch hochauflösend und die Bilder, die uns zur Verfügung stehen, sowohl als Anwendung, ich sag mal dieses Verkehrsinformationssystem, oder das Einsatzleitsystem der Polizei. Alles das können wir dort an die Wand werfen, aber auch die Bilder unserer Verkehrsbeobachtungskameras. Hamburg hat ja ein großes Netz an Verkehrsbeobachtungskameras.
Wie viele denn so?
Ja, wir sind knapp unter 100. Mag sich komisch anhören, ist nicht allzu viel. Ich sag mal, wir haben ja London als Vorbild, da sind es Tausende. Da wollen wir eigentlich gar nicht hin, weil wir das so unter dem Aspekt Überwachung sicherlich auch eine ganz große Rolle spielen. Aber diese Kameras, die wir haben, sind alle datenschutzrechtlich geprüft. Und werden auch im Übrigen nicht aufgezeichnet. Also wenn du kommst und sagst, ich hatte einen Verkehrsunfall, ich würde mir das gerne nochmal angucken, kann ich dir nur sagen, tut mir leid. Bei uns gibt es nur Echtzeitbilder, die fliegen durch und dann ist vorbei. Aufgenommen werden sie bei uns nicht. Und auch die können wir an die Wand werfen, sowohl auf einem Cube als auch auf allen 24. Rein theoretisch könnte ich natürlich, wenn man sich das mal, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, aber das ist ja fast ein Kinosaal. Egal, das ist schon sehr groß, diese Videowand, die wir dort zur Verfügung haben. Und sie dient eben auch dazu, gemeinsam an Problemen zu arbeiten, die sich bei uns im Straßenverkehr auftun, durch unsere Mitarbeiter, die da im Dienst ihre Aufgabe versehen, in unterschiedlichen Bereichen, wie ich beschrieben habe.
Und jetzt habe ich den Griff an der Tür, will wieder raus, ja, aus der Verkehrsleitzentrale, weiß jetzt alle Daten, ich weiß fast alles. Eine Sache interessiert mich jetzt auch als letzte Frage. Was möchtest du noch sagen? Was hast du, also ich finde ja mit Botschaften immer schlecht, aber ist dir noch irgendwas wichtig loszuwerden als Leiter der Verkehrsleitzentrale, dem Bürger, der Bürger mitzugeben oder über deine Dienststelle zu erzählen, was dir auf dem Herzen liegt?
Die Botschaft insgesamt ist, dass jeder, der sich im Verkehrsraum bewegt, letztendlich Rücksicht auf den anderen nehmen sollte. Das ist das Allerwichtigste, was sowohl im Kleinen hilft. Also ich kann ruhig den Nächsten ruhig mal reinlassen. Das ist kein Problem. Das kostet mich 2 Sekunden. Aber dann fließt der Verkehr wieder, bevor ich da eine Bockigkeit irgendwie an den Tag lege. Und das Gleiche zählt auch dazu, Kreuzung voll zu fahren oder sich merkwürdig in den Verkehrsraum zu stellen. Ich will ja nur was rausholen. Zweite Reihe Parker, solche Geschichten. Das sind alles Dinge, die haben mit Respekt untereinander zu tun und mit Verständnis für den anderen. Und das, da würde ich mir mehr wünschen, dass wir alle da an einem Strang ziehen würden. Ich glaube, dann hätten wir weniger Probleme auch im Verkehrsraum, aber auch insgesamt, glaube ich, weniger Probleme in unserer Gesellschaft.
Und somit habe ich jetzt imaginär die Tür von außen zugezogen und bedanke mich recht herzlich bei dir, Jörn Klaasen, für diesen wunderbaren Einblick als Dienststellenleiter der Verkehrsleitzentrale. Vielen, vielen Dank dafür und bleib gesund.
Ja, ich danke dir. Es war wirklich sehr spannend, sehr interessant. Vielen Dank.
Gerne.
Move On, der Verkehrssicherheitspodcast der Polizei Hamburg.